Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute eine ganz wichtige Folge. Der Titel ist ja Gott, ja, aber wozu Jesus? Und die Frage ist ja, warum brauchen wir denn überhaupt Jesus? Warum glauben Christen an Jesus? Ist Gott nicht genug? Und meine Mutter muss in allen meinen Podcasts so als Beispiel für das hinhalten, was der Durchschnittsdeutsche oder die Durchschnittsdeutsche denkt. Also vielen Dank, Mama. Die sagt, ja, ich bin sicher, dass es was Höheres gibt, dass es irgendwie mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als unser kleiner Verstand so erfassen kann. Ja, aber ob das jetzt Gott ist oder Allah oder Buddha und was sie denkt, aber was sie nicht dazu sagt, ist ja eigentlich das, okay, Gott, okay, ja, es gibt irgendwas Höheres, aber Jesus, Heiliger Geist, was das alles soll, was das eigentlich ist, keine Ahnung. Und hier stecken zwei Fragen oder zwei Themen dahinter, nämlich das erste ist, warum muss es denn eigentlich der christliche Gott sein, beziehungsweise das christliche Konzept von Übernatürlichem in Anführungszeichen? Und die zweite Frage oder das zweite Thema ist, wozu gibt es Jesus und wozu gibt es auch den Heiligen Geist? Die erste Frage ist natürlich sehr komplex, da gibt es demnächst eine Extra-Folge dazu. Und die zweite Frage, ja, darum geht es genau heute. Und ich steige mal ein damit, ja, was war denn eigentlich mein Bild von Jesus, bevor ich zum Glauben gekommen bin? Für mich war Jesus eine eher renitente Figur mit Latschen, langen Haaren aus dem Kommunionsunterricht, irgendwas zum An- und Ausmalen. Aber ich hatte auch keine Ahnung, ja, was soll denn das Ganze mit Gottes Sohn und Mensch, aber Gott, Tod am Kreuz, Auferstehung und irgendwie hat der Heilige Geist auch noch was damit zu tun. Ich dachte immer, eigentlich, das ist eigentlich totaler Blödsinn und irgendein altes Geschwurbel, was 2000 Jahre alt ist. Das ist natürlich ziemlich weit von der Wahrheit entfernt. Ich hatte auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wer ist denn Jesus jetzt eigentlich? Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist ganz Mensch, aber ohne Sünde. Und er ist ganz Gott. Und Jesus ist der Messias, der Erlöser, auf den die Juden im Alten Testament warten. Sie warten übrigens immer noch und von dem auch die Propheten sprechen. Warum denn jetzt eigentlich Sohn? Was ist die Beziehung zwischen Gott und Jesus und was ist Dreifaltigkeit? Dreifaltigkeit, das nehme ich gleich mal vorweg, ist ein sehr komplexes Thema. Das ist zu komplex für diese Folge. Das Jesus-Thema ist schon sehr komplex, aber Dreifaltigkeit sprengt das nochmal. Deswegen gibt es dazu auch nochmal eine extra Folge. Also Sohn, diese Vater-Sohn-Beziehung, das ist bildlich, nicht biologisch gemeint. Der Titel Sohn dient dazu, um zu verstehen, dass Jesus vom Vater, von Gott kommt und dessen Willen ausführt. Die Kirchenväter, die waren ja sehr schlau und philosophisch sehr beschlagen, sagt man das so, haben gesagt, Trinität, also die Dreifaltigkeit ist Einheit in Substanz und Vielfalt in Person. Also die Unterscheidung liegt zwischen Substanz und Person. Und die Definition ist, dass die Dreifaltigkeit in Bezug auf das innere Wesen Gottes betrachtet wird. Und diese drei Personen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind wesensgleich, aber voneinander unterscheidbar. Um das nochmal deutlicher zu machen, also die zentrale Aussage ist, dass Gott ein Wesen ist, also ein Was, aber in drei Personen. Also es gibt drei Wer und ein Was. Also eine Substanz, ein Was, aber drei Personen, dreimal Wer. Gott ist ein göttliches Wesen, das in drei Personen existiert. Die Frage also, was ist Gott? Ist eine Frage nach dem Wesen, nach der Substanz. Und die Antwort ist, Gott ist ein Wesen, Gott ist eine göttliche Substanz. Das ist die Einheit Gottes. Da kann man dann zum Beispiel sagen, ja, Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend, ewig. Das beschreibt, was Gott in seinem Wesen ist. Und dann kann man die Frage stellen, wer ist Gott? Und das ist eine Frage nach den Personen. Und die Antwort auf diese Frage ist, Gott ist drei Personen, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das ist eben eine Vielfalt innerhalb Gottes. Und jede Person ist ein Wer mit eigenen Beziehungen und eigenen Aufgaben. Also zum Beispiel, der Vater sendet, der Sohn gehorcht, der Geist leitet. Und ich möchte mal ein paar Bibelstellen herausgreifen, die diese Wesensgleichheit, also diese Gleichheit in der Substanz, verdeutlichen oder herausstellen. Im 10. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 30, da spricht Jesus und er sagt, ich und der Vater sind eins. Im Brief an die Hebräer, im 1. Kapitel, Vers 3, heißt es, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Also hier ist natürlich die Rede von Jesus. Und wenn wir jetzt nochmal ein paar Bibelstellen für die Unterscheidbarkeit anschauen, also für diese drei Personen, zum Beispiel Matthäus 3. Kapitel, Vers 16, ganz bekannte Stelle, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also hier sehen wir diese drei Personen Gottes, also Jesus, der Heilige Geist und Gott, der dann spricht. Oder im Johannesevangelium 14. Kapitel, Verse 16 bis 17. Und da sagt Jesus, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also hier spricht Jesus von seinem Vater, von Gott, der den Heiligen Geist schickt. Also auch hier die drei Personen, obwohl ja Gott natürlich ein Wesen ist. Es sind nicht drei verschiedene Wesen, es ist eine Substanz, aber drei Personen. Ontologisch gibt es da ein schönes Bild, also ontologisch, Ontologie ist die Lehre vom Sein. Und da wird es dann oft so verstanden, Gott ist das Sein, also zum Beispiel die Sonne. Jesus ist das Werden, zum Beispiel der Sonnenstrahl in dieser Analogie. Und der Heilige Geist ist die Kraft, also zum Beispiel dann die Kraft der Sonne, die Wärme, die die Pflanzen zum Wachsen bringt und so weiter. Also Sein und Sonne werden Sonnenstrahl, Kraft, Kraft der Sonne, die Wärme. Und natürlich gibt es auch noch eine praktische bzw. moralische Perspektive, wie man wie man Gott, Jesus und den Heiligen Geist verstehen kann, beziehungsweise diese Vater-Sohn-Relation. Im 14. Kapitel des Johannesevangeliums, 6. Vers, da sagt Jesus auch ganz bekannt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und wenn du dich an eine der vorigen Folgen erinnerst, ich glaube, das war ja auch vor allem die Folge mit der Sündhaftigkeit, da habe ich ja davon gesprochen, dass Gott den Menschen liebt. Gott will eine Beziehung mit den Menschen. Das ist das Hauptsächliche, was er möchte. Und in der Hinsicht ist der Vater eben der Ursprung und das Ziel der Beziehung, also der Sender. Und der Sohn, also Jesus, ist der Mittler, der diesen Zugang ermöglicht. Also Jesus ist in diesem Bild Gesandter, Empfänger und Vollender. Während er dann der Heilige Geist die Gläubigen führt und befähigt, eben diesen Weg zu gehen zu Gott, über Jesus. Also da ist der Heilige Geist ein Führer, ermächtiger Lehrer, Tröster. Der Heilige Geist ist da derjenige, der alles im einzelnen Menschen praktisch umsetzt, um ihn auf eben diesen Weg zu führen über Jesus zu Gott. Und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Betrachtungsweisen, um die Beziehung zwischen Jesus und Gott und überhaupt um die Dreifaltigkeit zu verstehen. Ich habe jetzt nur mal diese rausgenommen, damit du besser verstehst, was Gott und Jesus sind, beziehungsweise wer sie sind. Kommen wir jetzt mal zu dieser Aussage, Jesus ist vollständig Gott und vollständig Mensch. Wie soll man das jetzt verstehen? Also man kann ja in unserem Denken kann man nur eins sein. Man kann nicht vollständig Gott und vollständig Mensch sein, weil scheinbar widerspricht sich das. Gott sein und Mensch sein widersprechen sich. Also, aber eigentlich widerspricht es nicht. Ich glaube, wie man das auflösen kann, ist, du kannst zum Beispiel Läuferin sein und Mutter. Das widerspricht sich ja nicht. Nur weil du Läuferin bist, heißt nicht, dass du nicht Mutter bist und umgekehrt. Aber ja, diese Vereinigung der zwei Naturen, also dieses Gottsein und Menschsein in der Person Jesus Christus, das wird oft als ein Geheimnis des christlichen Glaubens bezeichnet. Das heißt auch hypostatische Union. Und ja, das bedeutet eben, dass Jesus gleichzeitig vollständig Gott und vollständig Mensch ist, ohne dass seine Göttlichkeit seine Menschlichkeit aufhebt oder umgekehrt. Und vermutlich ist das für uns nie wirklich ganz zu verstehen, deswegen Geheimnis des Glaubens. Aber schauen wir uns das doch jetzt mal an. Also Jesus ist ganz Mensch. Jesus ist vollkommener Mensch. Der ist nicht einfach nur irgendwie ein Halbmensch oder so, sondern der ist wirklich komplett menschlich. Was heißt denn das jetzt eigentlich mal ganz allgemein gesprochen? Jesus ist Gott in menschlicher Gestalt. Und Jesus offenbart den Vater. Jesus ist die Offenbarung Gottes in menschlicher Form, so kann man das auch sagen. Aber was heißt denn das jetzt offenbart, Offenbarung? Also offenbart bedeutet, oder offenbaren bedeutet sichtbar machen. Etwas sichtbar machen, was vorher verborgen war. Das heißt, ja, er wird sichtbar in einer greifbaren, in einer uns verständlichen, in einer menschlichen Form. Also Gott wird Mensch er offenbart sich in Jesus in einer Form, die wir verstehen können. Weil, ja, warum Mensch? Weil Mensch ist das, was wir verstehen können. Man kann also sozusagen, man kann sagen, ja, Jesus ist die Übersetzung Gottes in die menschliche Sprache für den menschlichen Verstand begreifbar gemacht. Und wenn man sich das mal vorstellt, das ist unglaublich. Also Gott ist Mensch geworden, damit wir ihn verstehen können, damit wir ihn greifen können. Und Jesus ist auch das Wort, also Logos. Das Johannesevangelium fängt damit an, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Was bedeutet jetzt dieses Wort, Logos? Das Wort macht Gedanken sichtbar und hörbar. Und im Wort ist eine Schöpfungskraft. Also du weißt ja wahrscheinlich, dass Gott die Welt nicht durch irgendeinen Zauberstab geschaffen hat, sondern durch sein Wort. In Genesis, im 1. Kapitel, Vers 3 steht, Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Logos, das ist ja griechisch für Vernunft, Ordnung, für das, was die Welt zusammenhält. Inwiefern ist jetzt Gott Mensch geworden, beziehungsweise inwiefern ist Jesus Mensch? Und das schauen wir uns jetzt mal ganz konkret an. Jesus wurde ja als Mensch geboren, in einer ganz normalen menschlichen Weise, als Baby in Bethlehem. Du kennst die Geschichte nicht, in einem Königspalast, sondern in einer Futterkrippe. Nirgendwo mehr war Platz für ihn. Ich möchte auch mal fragen, wo ist heute Platz für Jesus? Aber er ist wirklich, ja, die Juden haben auf einen Messias gewartet, auf einen Erlöser, auf einen König. Und wer kommt? Ein kleines, hilfloses Baby, das in armseligen Umständen geboren wird, weil ihn einfach niemand haben wollte. Und Jesus ist auch, ja, deshalb ganz Mensch, weil er, das kann man daran erkennen, dass er menschliche Gefühle erlebt. Zum Beispiel, ja, Freude, Trauer, Wut, Mitleid oder sogar Angst. Trauer zum Beispiel gibt es da eine Stelle, an der er um seinen Freund Lazarus weint, oder Zorn, wo er die Tische der Kaufleute im Tempel umwirft, die gibt es in allen Evangelien, glaube ich. Mitleid natürlich, weil er ständig alle möglichen Menschen heilt und denen hilft, die in Not sind. Angst, ja, vor der Kreuzigung bittet Jesus, Gott, ja, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Also wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, Herr, dann bitte her damit. Ich will das eigentlich nicht. Also da sieht man, dass er auch Angst hatte. Und Jesus hatte auch menschliche Bedürfnisse wie Hunger und Durst. Er empfand Schmerzen. Und als Mensch lebte er auch in Abhängigkeit von Gott. Also wenn du die Bibel liest, die Evangelien, dann siehst du, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat, dass er regelmäßig Gebetszeiten hatte, Gemeinschaft mit dem Vater, dass er sich auf Gott als Quelle seiner Kraft und seiner Weisheit stützt. Also er braucht das regelmäßig und er war eben auch sterblich, wie Menschen auch. Und ja, eben weil er Mensch war, kann Jesus mit uns mitfühlen. Er versteht was wir durchmachen, unsere Leiden, unsere Versuchungen, unsere Schwächen, weil er sie eben selbst erlebt hat. Aber Jesus ist natürlich nicht irgendein Mensch, sondern ein vollkommener Mensch. Inwiefern jetzt vollkommen? Ja, Jesus wurde versucht vom Teufel in der Wüste. Jesus hat sich, bevor er angefangen hat mit seiner Mission, hat er sich in die Wüste zurückgezogen, 40 Tage lang gefastet. Und dann kommt der Teufel und hat ihm alle möglichen Sachen vorgeschlagen. Eine der Lieblingsgeschichten meiner Tochter übrigens. Ja, er wurde zwar versucht, aber er hat nie gesündigt, also er hat dem Teufel nicht nachgegeben. Jesus ist also vollkommen in dem Sinne, dass er frei ist von Sünden. Jetzt kannst du dich fragen, ja, warum ist denn das jetzt wichtig, Sünde oder nicht Sünde? Ja, es ist so, dass nur ein unbeflecktes, ein perfektes Opfer sozusagen die Sünden der Welt hinwegnehmen kann. Weil ein Mensch, der sündig ist, ein ganz normaler Mensch, kann keine Sünden von anderen Menschen hinwegnehmen. Und wenn du das Alte Testament liest, dann siehst du, ja, welche Vorschriften es da für Opfer gab. Also die Opfer, die für Gott gebracht wurden, die mussten makellos sein, die durften nicht irgendwie krank sein. Also super genaue Vorschriften, die dafür da waren, den Umgang des sündigen Menschen mit dem heiligen Gott zu regeln. Also sogar der Priester musste, bevor er in das heiligste Zimmer, dieses Allerheiligste, der hintere Raum, der durch einen Vorhang von dem Rest abgetrennt war, musste ein Opfer darbringen. Also ein unbeflecktes Opfer, ein reines Opfer ist ein Symbol für Unschuld und Reinheit. Und das ist eben nötig, weil Gott heilig ist. Gott kann nicht in Gegenwart von Sünde sein. Etwas, das sündhaft oder fehlerhaft ist, kann in der Gegenwart Gottes nicht bestehen. Und da gibt es eine passende Stelle, die möchte ich dir mal vorlesen aus Exodus, Kapitel 33, Verse 18 bis 23. Also das ist ein Gespräch zwischen Mose und Gott und ich lese mal vor, da bat Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr gab zur Antwort, ich werde in meiner ganzen Heiligkeit und Schönheit an dir vorüberziehen und meinen Namen der Herr vor dir ausrufen. Ich bin derjenige, der Gnade erweist, wem er Gnade erweisen will und der Erbarmen zeigt, wem er Erbarmen zeigen will. Der Herr fügte hinzu, mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn niemand, der mir ins Gesicht sieht, bleibt am Leben. Stell dich hier auf diesen Felsen neben mich, fuhr der Herr fort. Wenn meine Herrlichkeit an dir vorüberzieht, werde ich dich in einen Felsspalt stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorbeigegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du kannst mir nachschauen, aber mein Gesicht darf niemand sehen. Also selbst Mose, dieser auserwählte Führer des israelitischen Volkes, kann und darf Gott nicht sehen, er würde sterben. Okay, das dazu, Jesus ist ganz Mensch, aber er ist auch ganz Gott. Also das habe ich ja vorhin gesagt, er ist Abbild von Gottes Herrlichkeit. Und ja, Jesus ist die Übersetzung Gottes in menschliche Sprache, für den menschlichen Verstand begreifbar gemacht. Und inwiefern ist jetzt Jesus ganz Gott? Das ist so, dass Jesus durch sein Handeln zeigt, wie Gott ist. Also an dem, was Jesus tut, sehen wir, wie Gott ist, verstehen wir die Eigenschaften Gottes. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Gott liebend und barmherzig ist. Und das sehen wir daran, dass Jesus Sünden vergibt. Zum Beispiel kennst du vielleicht die Geschichte von der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist und die dann gesteinigt werden sollte von den Juden. Die haben die dann gefunden und wollen die steinigen. Das steht im 8. Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 10 bis 11. Und die Frau soll eben gesteinigt werden. Und Jesus sagt, ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und danach sagt er zu der Frau, wo sind sie denn geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Also die Frau wurde beim Ehebruch erwischt und das ist ja was relativ Schlimmes. Also in der Sündhaftfolge habe ich ja einige der 10 Gebote vorgestellt und wie die 10 Gebote eben Marker sind sozusagen, damit wir erkennen, wie schlecht wir eigentlich sind, weil wir die 10 Gebote nie und nimmer halten können. Und ja, Ehebruch ist natürlich eine Verletzung eines der 10 Gebote. Aber Jesus vergibt dieser Frau. Also das zeigt, dass Gott liebend und barmherzig ist. Oder eine andere Eigenschaft Gottes, die uns Jesus zeigt, ist, dass Gott die Schwachen und die Ausgegrenzten liebt. Eben nicht die Starken, die Reichen oder so. Und auch hier wieder mitfühlend, barmherzig, dadurch, dass er hilft und Geduld hat. Also das kommt ja immer wieder vor, dass Jesus mit Sündern zusammen ist, mit Zöllnern, mit Kranken, mit Aussätzigen, die sonst überhaupt, ja, die wurden verachtet in der Gesellschaft, mit denen wollte niemand was zu tun haben damals. Zum Beispiel die Stelle, wo er bei Matthäus eingeladen ist, und Matthäus war ja auch ursprünglich Zöllner, und da waren lauter andere Zöllner, sündige und unreine Menschen. Und die Pharisäer sind ja immer so die Spießer, die dann laut ihrem Gesetz dann so darauf antworten. Und ich lese jetzt mal aus dem Matthäus-Evangelium, 9. Kapitel, Verse 11 bis 13. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also ja, diese Liebe für die Schwachen und Ausgegrenzten, die ist ganz wichtig, weil auch wir sollen schwach sein vor Gott. Wir sollen nicht versuchen, irgendwelche Häkchen zu setzen und Sachen abzuhaken, um dann so gut wie möglich zu sein, sondern wir sollen unsere Schwäche vor Gott bringen. Weil wir sind eben nun mal schwach und wir sind abhängig von Gott. Und wir sollen nicht so tun, als hätten wir alles im Griff oder als würden wir das irgendwie alles selber hinbekommen. Und noch ein Beispiel für die eine Eigenschaft Gottes. Gott ist demütig und dient. Ganz wichtig, weil Jesus dient anderen. Er läuft ja nicht rum als irgendein König und Herrscher, sondern er dient anderen. Im 13. Johannes-Evangelium, Kapitel, Verse 5 bis 8. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als er in die Reihe kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagt er. Jesus gab ihm zur Antwort: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus entgegnete: Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Also daran sehen wir auch, dass Gott, also das ist ja etwas, das wiederum die Eigenschaft Gottes zeigt. Gott ist kein ferner Herrscher, der uns irgendwie verurteilt für das, was wir tun oder so, sondern er dient auch anderen. Er ist selber demütig, genauso wie wir auch demütig sein sollen und dienen sollen. Und auch noch etwas ganz Wichtiges: Gott hat Vertrauen in uns. Auch wenn wir schwach sind, wenn wir versagen, wenn wir selber nicht an uns glauben. Und das sehen wir daran, dass Jesus seinen Jüngern trotz ihrer Schwächen vertraut. Und die Jünger waren alles keine Superhelden ohne Fehler, sondern ganz im Gegenteil. Also selbst wenn die Jünger ihn in schwierigen Momenten verlassen, zum Beispiel am Vorabend der Kreuzigung, sind die eingeschlafen, als Jesus zu Gott gebetet hat. Und er kam dreimal wieder und sie sind dreimal eingeschlafen. Oder Petrus, der immer sehr impulsiv reagiert. Und ja, das ist sowieso nicht immer eine gute Idee. Und der ihn dann dreimal verleugnet hat. Aber dann lesen wir im 16. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, Verse 18 bis 19, wo Jesus ihm den Auftrag gibt: Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Also aus diesem Petrus, aus diesem schwachen Menschen, der so oft ja impulsiv eben handelt und nicht das Richtige tut, wurde ein mächtiger Verkündiger des Evangeliums, der eine zentrale Rolle bei der Ausbreitung des Christentums spielt. Also das zeigt uns, dass Gott mehr Vertrauen in uns hat, als wir überhaupt jemals in uns selbst haben könnten. Um jetzt ein kleines Fazit zu ziehen aus dieser kurzen Darstellung, ja, warum ist oder inwiefern ist Jesus Mensch und Gott? Als Gott hat Jesus die Macht, unsere Sünden zu vergeben und uns zu retten. Weil nur Gott kann natürlich nur ein Gott kann die ganze Last der Menschheit tragen und uns vollständig erlösen. Das konnte kein Mensch. Aber nur als Mensch konnte Jesus den Tod auf sich nehmen und für die Sünden der Welt sterben. Also Jesus war als vollkommenes Wesen der perfekte Vermittler zwischen Gott und den Menschen, weil er sowohl vollständig Gott als auch vollständig Mensch war. So, das wird hier ziemlich lang, sehe ich gerade schon. Ich rede schon eine halbe Stunde, dann kommt der zweite Teil in einer Extra-Folge. Da geht es dann darum, ja, warum brauchst du Jesus? Da geht es nochmal um die Notwendigkeit von Erlösung, inwiefern Jesus dich erlöst von dieser Trennung von Gott, über die ich schon gesprochen habe. Also freu dich schon mal auf die nächste Folge und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn du den Podcast unterstützen möchtest, dann gib ihm doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer du ihn hörst und empfehle den Podcast gerne weiter an Menschen, von denen du denkst, dass sie Gott brauchen, dass sie Jesus brauchen. Davon gibt es sicher sehr viele. Damit kannst du mir sehr helfen. Und ja, ich danke dir schon mal ganz herzlich und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.